Römer 8, von Vers 1 bis Vers 27. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wer aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht.
Einen wunderschönen guten Morgen. Nach langer Zeit darf ich hier wieder stehen. Ich bin auch den Brüdern dankbar, dass sie gewartet haben, sozusagen, bis ich hier wieder stehen kann. Und nicht nur auf einem Bein, sondern auf beiden. Hat ein bisschen gedauert. In der Ankündigung von Peter, herzlichen Dank dafür, wurde die Latte sehr hochgelegt. Ich weiß nicht, ob ich sie erfüllen kann. Ich kann nur das geben, was mir gegeben wurde. Fangen wir einfach an. Unser heutiger Text fängt mit den kleinen Wörtchen so an. Es ist der Anfang einer Schlussfolgerung, die aber nicht nur aus den vorangegangenen Kapitel 7 des Römerbriefes kommt, sondern vom gesamten Gesagten aus dem Römerbrief. Es ist nämlich eine gewaltige Schlussfolgerung, denn sie lautet: So gibt es für den, der in Jesus ist, nun keine Verdammnis mehr. Verdammnis. Was heißt das? Verurteilung durch Gottes Gericht. Wer wurde verurteilt? Der sündige, rebellische Mensch, der in Gottes Gericht schuldig gesprochen wurde und der ewigen Strafe übergeben wird, wenn er nicht umkehrt und die Gnadengabe Gottes annimmt. Kennst du einen solchen rebellischen Menschen? Kannst du mit dem Finger auf ihn zeigen? Ich kannte einen. Er begegnet mir jeden Morgen im Spiegel und ich durfte ihn die Zähne putzen. Verworfen. Verdammt. Ja, das waren zwei Attribute, die vor meiner Bekehrung auf mich passten. Nicht von den Menschen verworfen, sondern von Gott, den Schöpfer meiner selbst. Unbrauchbar, für Gott zu nichts nutze. Von den Menschen verworfen zu sein, hätte ich vielleicht noch ertragen können. Aber von meinem eigenen Schöpfer? Aber laut dem Römerbrief, Kapitel 3, bin ich nicht der Einzige, der dieses schreckliche Urteil über sich hören musste, sondern alle Menschen, die gesamte Menschheit, alle, die aus dem Willen des Mannes geboren waren, mussten sich diesem Urteil beugen. Das machte es für mich aber auch nicht leichter oder besser. Ich wollte nicht verdammt sein. Ich wollte nicht verworfen sein. Also kommt die Frage auf: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Dieser Frage ging auch Martin Luther nach. Und er studierte den Römerbrief. Dieser bestätigte ihn zwar, das Verworfensein des Menschen, zeigte ihm und uns aber auch den Rettungsweg auf, den Gott der Vater in seiner Gnade und Barmherzigkeit für den reuigen Sünder angelegt hat. So heißt es in den Versen 1 und 2 unseres Textes. Ja. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir lesen hier von zwei wichtigen Gesetzen. Das Gesetz der Sünde und des Todes und das Gesetz des Geistes des Lebens. Gesetze. Gesetze sind Regeln, die ein Wenn-Dann beschreiben. Also Aktion, Reaktion. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Es lautet: Übertrittst du Gottes Anordnung und Weisung, musst du als Strafe sterben. Erste Anwendung kam in 1. Mose 2, 17. Was ist das Gesetz des Geistes zum Leben? Es lautet: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst als Belohnung gerettet. Sinngemäß Apostelgeschichte 16, Vers 31. Der erste Fall führt zur Verdammnis. Und der zweite Fall hebt die Verdammnis auf. Eigentlich ganz einfach. Und doch fällt es der Mehrheit der Menschheit schwer, das für sich in Anspruch zu nehmen. Wir reden von zwei Gesetzen, die auf den Menschen einwirken. Das erste Gesetz, das des Todes, schlägt schnell und unbarmherzig zu. Schon die erste willentliche Sünde gegen Gottes Moralgesetze, die in jedem Menschen verankert sind, sonst hätte er ja kein Gewissen bekommen, schon die erste willentliche Sünde bewirkt, dass das Urteil Gottes gefällt wird. Der Mensch ist somit verdammt und die ewige Gottesferne, sprich Hölle, erwartet ihn bei seinem späteren irdischen Ableben. Das ist meist die Ausgangssituation, in die Menschen anfangen zu suchen, wenn es ihnen aufgeht. Nach Erlösung zu suchen. Ob sie allein damit anfangen oder ob Gott sie in seiner Liebe und Barmherzigkeit beim Suchen anleitet, sei dahingestellt. Es gibt zu diesem Thema zwei Lehrmeinungen. Ich persönlich glaube, dass Gott mich anleitete und Wege gehen ließ, die letztlich zur Bibel führten, zu dem Liebesbrief Gottes an mich, aber auch an dich. Dieser Liebesbrief Gottes bestätigt zwar das Gesetz der Sünde zum Tod, zeigt aber auch das Gesetz des Lebens durch den Geist auf. Der Glaube an Jesus Christus, das stellvertretende Opfer am Kreuz von Golgatha und die Lebensübergabe an den Herrn Jesu heben das Gesetz des Todes auf. Aus dem von Gott verdammten Todeskandidaten wird durch den Glauben an Jesus Christus ein gesegneter, gerechtfertigter, lebendiger Mensch, der nimmermehr sterben wird, denn nur seine äußere Hülle wird sich eines Tages niederlegen und wieder zu Staub zerfallen. Er selbst aber wird beim Herrn sein in Ewigkeit. Halleluja. Diese beiden Gesetze sind göttliche Gesetze. Das des Lebens und das des Todes. Die Art des Gesetzes unterscheidet sich von den irdischen. Jetzt müsstest du fragen, wieso? Nun, wenn du hier auf Erden zum Beispiel dein Auto falsch abstellst, bekommst du als Reaktion einen Strafzettel, der bezahlt werden muss. Ist das geschehen, bist du wieder unbescholten. Aber beim nächsten Falschabstellen deines Autos gibt es wieder ein Knöllchen, das zu begleichen gilt. Und wenn das oft genug geschieht, bekommst du ein befristetes Fahrverbot. Anders das göttliche Gesetz. Ist die gerechte Verdammnis aufgehoben, weil sie von einem anderen, nämlich von Jesus, voll und ganz bezahlt wurde? Denn du hast dich ja im Vertrauen an Jesus gewandt und in dein Leben gebeten. Und sein Geist wohnt nun in dir. Dann gibt es keine erneute Verdammnis mehr für dich, wenn du wieder einmal Gottes Anordnung und Weisung missachtest. Auch diese erneute Missachtung der Gebote Gottes hat Jesus mit an das Kreuz für dich genommen. Durch Verwirklichung des zweiten Gesetzes ist das erste auf Ewigkeit außer Kraft gesetzt. Ich weiß, dass es liebe Brüder gibt, die lehren, auch ein wiedergeborener Christ kann wieder unter der Verdammnis fallen. Aber meiner biblischen Erkenntnis zumindest ist das unmöglich. Was wäre denn die Folge, wenn du durch eine weitere ungesühnte Sünde verloren gehen könntest? Gewiss, im Normalfall gehen wir zum Herrn Jesus und bereuen aufrichtig unseren erneuten Fall. Aber was ist mit den nicht namentlich genannten Sünden, die du als nicht beachtenswert empfindest, Gott aber schon? Was ist mit dem Fehlverhalten deinerseits, das du gar nicht erst wahrnimmst, Gott aber schon? Solltest du bei der ersten, kleinsten, unbereuten Sünde wieder ein Todeskandidat sein, auf dem die ewige Verdammnis wartet, und du weißt gar nichts davon? Wenn das so wäre, dann bliebe der Himmel leer. Auf Ewigkeit. Paulus würde sagen, das sei ferne. Wann ist denn Christus für uns Sünder gestorben? Als wir rein und heilig vor ihm standen, fleckenlos, als wir seine Freunde waren und er völlige Freude an uns hatte? Nein. Als wir seine Feinde waren, ist er für uns gestorben, als wir Sünder waren. Denn wie heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 8 und 9? Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden nun wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden? Du stehst nicht mehr in einer erneuten Verdammnis, denn Jesus ist doch in dir durch seinen Geist, den du bei deiner Wiedergeburt bekommen hast. Das gibt uns aber, wie wir im Römerbrief Kapitel 6 gesehen haben, keinen Freibrief zum Sündigen. Denn Gottes Erziehungswege mit dir sind nicht immer angenehm und manchmal sogar sehr schmerzhaft. Das kann sogar bis zur vorzeitigen Abberufung von dieser Erde gehen, damit der Name des Herrn nicht mehr verlästert wird oder seine Gemeinde schweren Schaden erleidet. Nun werden von manchen Gläubigen Beispiele zitiert von Menschen, die scheinbar wieder verloren gegangen sind. Und dann wird viel darüber diskutiert und gestritten. Das geht so weit, dass Geschwister wegen dieser unterschiedlichen Sichtweise zu dieser Lehre die Gemeinde verlassen. Das möchte ich nicht. Erstens kann ich nicht 100% wissen, ob andere Menschen wirklich wiedergeboren sind. Das kann nur Gott. Und zweitens weiß ich nicht, ob sie tatsächlich verloren gegangen sind. Das weiß auch nur Gott. Das sind alles nur Mutmaßungen, die mir keine Sicherheit geben. Aber eines weiß ich mit Sicherheit: dass der Feind Christi nicht will, dass Christen sich ihrer Errettung sicher sind, denn er versetzt sie gern in Angst und Schrecken. Denn Angst und Schrecken zeigen auf, wie wenig sie Gott vertrauen. Der Heilige Geist in dir hilft, ein anderes Leben zu führen, das sich vom Vorleben unterscheidet, so dass man ein Vorher und ein Nachher feststellen kann. Gibt es diese Unterscheidung nicht, musst du dich natürlich fragen, ob du überhaupt zum Herrn Jesus gehörst und sein Kind geworden bist. Dieser Text hier im Römer 8, 1-27 beinhaltet viel, zu viel, um ihn in 45 Minuten zu betrachten. Ich möchte mich darauf beschränken, das aufzuzeigen, was der Heilige Geist in dir und durch dich bewirkt. Das erste Hilfsmittel haben wir schon gesehen. Er befreit uns von der Knechtschaft des Gesetzes. Das Gesetz des Lebens, des Geistes, hat dich freigemacht gegenüber dem Gesetz des Todes oder der Sünde. Welches Gesetz ist nun das Stärkere? Vorher warst du an der Sünde gebunden, wie mit Ketten, und warst für Gott unbrauchbar, wie schon erwähnt. Aber jetzt wirkt ein anderes Gesetz in dir. Wie kann man das bildlich vergleichen? Am besten vielleicht mit einem Flugzeug. Solch ein Flugzeug hat hunderte von Tonnen Gewicht. Dieses Gewicht presst durch das physikalische Gesetz der Schwerkraft das Flugzeug auf dem Boden wie mit Ketten festgezurrt. Doch, sobald ein anderes physikalisches Gesetz zur Anwendung kommt, zum Beispiel die Aerodynamik, ändert sich das und das Flugzeug löst sich vom Boden und wird scheinbar leicht wie ein Blatt im Wind. Ein Gesetz, das stärker ist als das andere. Und wie kann geschehen, dass mehr von dieser Kraft in meinem Leben wirksam ist? Ich meine jetzt nicht das Gesetz der Aerodynamik, sondern das Gesetz des Lebens in mir. Ich muss von mir wegblicken und auf den Herrn Jesus blicken. Er muss im Zentrum meiner Gedanken, meiner Empfindungen, meiner Wünsche stehen. Dann werde ich erleben, wie die Kraft des Geistes mehr und mehr sich in mir Gott natürlich auch in dir entfalten kann. Blicke ich immer nur auf mich, kann ich verzweifeln. Denn es ist nichts Brauchbares da. Nur eine kleine Kraft, nur wenig Glauben, kaum Weisheit, eher Kleinmut als Mut. Blicke ich auf mich, klebe ich am Boden fest, wie mit Ketten festgezurrt und kann mich nicht lösen. Wie oft wolltest du schon Veränderung dein Leben hervorrufen und bist immer wieder kläglich gescheitert, weil du mit deinen eigenen menschlichen Ressourcen arbeiten wolltest und nicht die göttlichen Hilfsmittel in Anspruch genommen hast. Ich kann ein Lied davon singen. Die Freiheit des Geistes hilft mir, meinen Blick von mir zu lösen und auf dem zu blicken, dem nichts unmöglich ist. Als nächstes haben wir, der Heilige Geist hilft uns dabei, die Forderung des Gesetzes zu erfüllen. In Versen 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in gleicher Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Der Heilige Geist hilft uns also, dem Gesetz Gottes Genüge zu tun. Aber damit ist nicht das Gesetz vom Sinai gemeint, nicht die immerwährende Erhaltung der 613 Regeln ist gemeint, sondern das Gesetz des Lebens gilt es zu erfüllen. Was war der Sinn und Zweck des Gesetzes vom Sinai und des Gesetzes zum Leben? Sie sollten zur Verherrlichung Gottes dienen und freien Zugang zu ihm, deinem Schöpfer, schaffen. Das Gesetz von Sinai hat nur ein einziger erfüllt, und zwar Jesus Christus. Damit ist aber bewiesen, dass man das Gesetz erfüllen konnte, wenn ein der Wille Gottes immer wichtiger war als der eigene. Aber das Gesetz des Lebens, das da heißt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet, das haben viele erfüllt. Natürlich im Vergleich zur Masse nur wenige, aber im Laufe der Jahrtausende doch viele. Und du hier, der du hier sitzt und dich selbst ein Kind Gottes nennst, bist du zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, weil du so klug und einsichtig warst, ihn zu suchen, so wie manche Bibellehrer es lehren? Oder hat es Gottes Geist in seiner Gnade und Barmherzigkeit gefallen, dir nachzugehen und dich in Liebe zu seinem Sohn zu führen? Wie dem auch sei. Ohne den Heiligen Geist kannst du das Wort Gottes, die Bibel, nicht verstehen. Und so ist es der Geist Gottes selbst, der dir die Botschaft Gottes aufschließt, die da lautet: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Demzufolge brauchst du auch mit unbekehrten Menschen über das Wort Gottes nicht zu diskutieren und dann vielleicht sogar später in Streit und Wut zu geraten. Das bringt überhaupt nichts. Sondern fange an zu beten für diese betroffene Person, dass der Geist Gottes dieser Person nachgeht und auch ihr oder ihm die Augen öffnet. Möge diese Person dann selbst mit Gott rechten und fechten. Das bringt etwas, auch wenn das manchmal dauert. Und für unsere Ungeduld, der Herr möge mir verzeihen, dauert das manchmal zu lange. Aber was sagt das Wort in Johannes 14, Vers 26? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Selbst mir, der ich noch als 35-Jähriger ein überzeugter Atheist war, mir wurde damals aufgezeigt, dass ich von Gott verworfen war. Und das sagte mir nicht mein totgeschlagenes Gewissen, sondern der, der mich liebte. Er sagte es mir, obwohl ich so war, wie ich war. Er sagte es mir, obwohl ich ihn noch nicht suchte. Da frage ich mich, was ist mit den Menschen hier oder von den Bildschirmen, die noch nicht den Herrn Jesu ihr eigen nennen? Wie lange wollt ihr noch ausharren in euren Unglauben, in eurem Misstrauen Gott gegenüber? Was wünschte ich, wäre meine Bekehrung 20 Jahre früher erfolgt? Vieles wäre mir und meiner armen Seele erspart geblieben. Aber ich will nicht undankbar sein. Vielleicht musste es so sein. Vielleicht musste ich dieses Leid und Elend erleben, sonst hätte ich meinen Widerstand gegen Gottes Liebeswerben nicht aufgegeben. Ich wünsche mir für dich, dass du schon bald den Werben Gottes nachgibst und dich zu ihm wendest. Denn du weißt nicht, wie lange er sich noch um dich bemüht oder wie lange du noch auf dieser Erde wandelst oder wie lange es noch dauert, bis der Herr seine Gemeinde von dieser Erde holt und du alleine hier zurückbleibst. Eine weitere Aussage unseres Textes ist, der Heilige Geist lebt in uns. Wenn der Heilige Geist an dir wirkt, heißt das noch lange nicht, dass er in dir ist. Wer sich Gott unterwirft, ein Ausdruck, der in dieser Zeit verpönt ist, aber doch das ausdrückt, was getan werden muss, wer sich selbst schuldig spricht, wer Vergebung sucht und den Herrn Jesu in das eigene Leben bittet und den Thron des Lebens ihm überlässt, dem wird der Heilige Geist zugesagt, dass er nun in dem Gläubigen wohnt. Das lesen wir in den Versen 5 bis 9. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wir wandeln im Geist, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Wie wir herausbekommen, ob er in uns lebt, werden wir später sehen. Hier gehe ich davon aus, dass es so ist. Manchmal sprechen wir auch von Christus in mir oder einfach davon, dass der Leib ein Tempel Gottes ist. Der Herr hat Großartiges für uns erworben. Wir, die wir ehemals verdammt waren und eine ewige Kluft uns trennte vom heiligen Gott, sind nun zu einer Wohnung für Gottes Geist geworden. Nicht unser Verdienst war dieser Paradigmawechsel, sondern einzig und alleine Verdienst Jesu Christi, der uns mit seinem Blut wusch, auf das wir vor dem Vater als rein gelten und er somit zu uns kommen konnte, beziehungsweise uns zu ihm ziehen konnte. Ist der Geist Gottes in dir, Dann erst bist du eine lebendige Seele, denn vorher warst du tot, tot vor Gott. Aus Gottes Sicht. Und nur diese ist wichtig. War der Tag, an dem du Jesus dein Leben anvertraut hast und der Geist Gottes Einzug bei dir gehalten hat, der Tag deiner Geburt. Ist der Geist Gottes aber nicht in dir, bleibst du tot. Da helfen auch keine gut gemeinten Werke oder ein christlich angehauchter humanistischer Lebensstil und mag er noch so edel aussehen. Viele Tote laufen hier auf den Straßen herum, die nicht merken, dass sie tot sind, vor Gott tot sind. Darum sind auch Geschwister hier in dieser Gemeinde bereit, auf die Straße zu gehen, um diesen Toten durch Gespräche, Traktate und Bibeln zu bezeugen, dass da jemand ist, der ihnen Leben geben möchte, ewiges Leben. Denn das heißt, der Heilige Geist gibt uns Leben. Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Auch wenn der Geist Christi, der Heilige Geist in uns ist, wohnen wir doch noch in einem sterblichen Leib. Das sehe ich an mir selbst. Jeden Tag merke ich, dass mein Körper mehr und mehr zerfällt. Natürlich nicht sofort wortwörtlich, aber augenscheinlich. Die Haare werden weiß, die Zähne fangen an zu wackeln und man ist schneller erschöpft als noch vor 30 Jahren. Durch das Innewohnen des Geistes wird dies nicht aufgehalten und es wurde uns auch nirgends prophezeit. Das alles ist Folge Sünde, die das erste Menschenpaar begangen hat, denn vor dem Sündenfall waren sie samt ihrer Körper unsterblich. Und nun sind unsere Leiber dem Tod unterworfen. Und weiter finden wir im Text, der Heilige Geist wird unseren sterblichen Leibern Leben geben. Dass wir einen sterblichen Leib haben, empfinde ich aber persönlich nicht als schlimm. Weiß ich doch durch die Schrift, dass wir einen neuen Körper bekommen. Einen Auferstehungskörper, der nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das finden wir in Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auf eure sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das Wichtigste für uns ist nicht, dass wir durch besondere Ernährung oder Verhaltensweisen unseren Körper möglichst lange am Leben erhalten. Das Wichtigste für uns sollte sein, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und diesen in uns wirken lassen. Denn das hat massive Auswirkungen auf dein späteres ewiges Leben und dessen Ausgestaltung und nicht die Frage, ob man nur Rohkost und oder Bioprodukte essen sollte. Manchmal glaube ich, dass wir von Dingen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Wir Menschen können die Atome spalten und erklären, wie das geht. Wir können mit Robotern auf den Mars landen, nach Leben suchen, was wir dort aber nicht finden werden. Aber wir können nicht Menschen, die schon 3 Tage lang tot waren, wieder lebendig werden lassen. Wir können überhaupt keinen Menschen aus dem Nichts heraus lebendig werden lassen, denn das kann nur Gott in seiner Allmacht. Wir können kein Leben an sich generieren oder erschaffen. Was weiß eine Blattlaus davon, wie ein Atomkraftwerk funktioniert? Was weiß eine Fliege davon, wie man zum Mond reist? So weit sind auch wir entfernt, zu verstehen, wie Gott in den Menschen Leben schafft, wie Gott einen Auferstehungskörper schafft. Aber müssen wir das wissen? Nein, das brauchen wir nicht. Aber wir sollten im Blick behalten, dass wir es mit dem Schöpfergott zu tun haben, der allmächtig und allwissend ist. Was bedeutet, dass wir dem, der in uns ist, alles zutrauen dürfen, was er uns durch sein Wort verheißt. Gott ist nichts unmöglich. Und wenn wir das wissen, treibt das uns zu Demut. Der Heilige Geist hilft uns dabei, die Handlungen des Leibes zu töten. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass man den Heiligen Geist dämpfen kann. Man muss sich nur lang genug mit der Welt und deren vermeintlichen Freuden beschäftigen und das Wort Gottes längere Zeit außer Acht lassen. Das heißt dann nicht, dass Gott der Vater dich wieder fallen lässt wie eine heiße Kartoffel und du wieder in Schuld und Verdammnis gerätst, sondern dass Gott anfängt, von außen an dir zu arbeiten, weil du den innerlichen, den direkten Kanal abgeschaltet hast. Die schmerzhaften Erfahrungen, die du dann sammelst, treiben dich wieder hin zu Jesus und der Schrift. Und du öffnest dich wieder für die Weisungen des Geistes. Auch diese Handlungsweise für dich zeigt dir die Liebe des Vaters auf, denn er möchte, dass du als Kind Gottes ein erfülltes Leben hast und nicht immer wieder in selbstverschuldete Not und Elend gerätst. Am Tag deiner Bekehrung, deine Hinwendung zum Heiland, bekommst du zwar die Gerechtigkeit Jesu angerechnet, die allein vor Gott zählt, und die Heiligkeit, die Jesu hat. Es ist dein neuer Status vor Gott. Aber du bist doch nicht von einer Stunde zur nächsten perfekt und benimmst dich so, wie es sich für einen heiligen Gottes geziemt. Viele Angewohnheiten hängen noch an dir und wollen erkannt, bereut und abgetan werden, dass die Bibel hier in Vers 13 durch den Geist die Taten des Leibes töten nennt. Der Heilige Geist hilft dir, Sünden in dein Leben zu erkennen und den Heiland dann zu bekennen, aber auch zu lassen durch seine Kraft und Führung. Denn ohne Jesus können wir nichts tun. Denn wir wissen, der Heilige Geist leitet uns. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Wann bist du ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes? Wenn du bestimmte Werke vorweisen kannst? Wenn du dich durch die Jahre hindurch im Glauben bewährt hast? Oder wenn du in der Schule Gottes die verschiedenen Klassen durchlaufen hast? Nein. Du bist ein Kind Gottes mit deiner Bekehrung. Du trittst auf der Stelle dein Erbe an. Und der Geist Gottes wird dich an der Hand nehmen und führen und leiten. Frage: Wenn der Geist alle Kinder Gottes leitet, müssten wir doch im Gleichschritt im Glauben wachsen und dieselben Früchte im Glauben bringen? Denn es ist doch derselbe Geist, der dann in allen ist. Das Einzige, was an diesem Satz eben stimmte, war die Aussage, dass der Geist die Kinder Gottes leitet und dass es derselbe Geist ist. Wie schnell der Einzelne geistlich wächst, ist völlig unterschiedlich. Wir brauchen den, der rasante Fortschritte macht, nicht zu bewundern. Und den, der wie eine Schnecke vorankommt, nicht zu bedauern. Denn Gott ist es, der gibt und nicht der Mensch, der nimmt. Und doch ist der Mensch verantwortlich für das, was ihm gegeben wurde. Man kann nämlich auch faul sein. Vorhin sagte ich, dass der Geist Gottes uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und hier finden wir nun die Stelle dazu, 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus Christus nannte den allmächtigen Gott aber Vater. Da der Geist Christi in uns ist, dürfen auch wir, die wir den Geist in uns haben, ebenfalls den allmächtigen Gott, unseren Vater, unseren Aber nennen. Und wenn wir dies aus ehrlichem Herzen tun, also unseren Gott liebevoll Vater aber nennen, dann sagt uns der Geist, dass wir wahrlich Kinder Gottes sind. Du musst also nicht mehr krampfhaft grübeln und nachdenken, wann hat der Heilige Geist in dir gesagt, dass du ein Kind Gottes bist. Sondern, wenn du mit gutem Gewissen deinem Schöpfer liebevoll Vater nennen kannst, dann bist du ein Kind Gottes, sein Kind. Daraus folgt, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Der Heilige Geist zeigt uns in Vers 17 auf, dass wir mit der Kindschaft Gottes in einem neuen rechtlichen Verhältnis stehen, das uns zu Erben macht. Man könnte uns Adoptivsöhne und Töchter nennen, die in gleicher rechtlichen Stellung stehen wie der leibliche Sohn. Sind wir aber Erben, Miterben Christi, deren Erblasser doch der Vater ist, erben wir nicht nur das, was uns Freude und Herrlichkeit verspricht, sondern auch das, was es an Leid und Verfolgung hier auf Erden für die Kinder Gottes gibt. Verfolgt er den Widersacher Gottes, unseren Herrn Jesu Christi, so wird der Fürst der Luft und seine Anhänger auch uns verfolgen. Du kannst keine Rosinenpickerei betreiben und dir nur den angenehmen Teil des Erbes aussuchen, sondern du musst das ganze Erbe Gottes annehmen oder gar nichts. Du kannst auch nicht sagen, ich will nicht leiden, ich will nicht verfolgt werden und dann den Herrn dauerhaft verleugnen. Denn der Herr selbst sagt in Lukas 9, 26, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel. Es ist schon schlimm genug, dass uns dies ab und zu passiert. Aber auch dieses, unser Versagen in der Nachfolge und die Bekenntnis zum Herrn, auch dieses Versagen hat der Herr mitgenommen an das Kreuz von Golgatha und uns vergeben. Und wenn er uns auch dies vergeben hat, dann beschämen wir uns nicht erneut damit, wenn er kommt in seine Herrlichkeit, um uns zu holen und vor den Vater zu stellen. Nicht ich sage jetzt das Folgende, sondern im Angesicht des großen Leides der Geschwister in Nordkorea und anderen Ländern, wo wirkliche Christen unsägliches Leid erfahren, sondern Paulus sagt uns dies. Besser, der Heilige Geist durch Paulus sagt uns dies in den nun folgenden Versen. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Paulus sagt uns dies, nachdem er mehrfach geschlagen wurde. Nachdem er unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Obwohl er gesteinigt wurde. Er litt Hunger, musste durch Kälte und Schiffbruch hindurch. Viele Jünger Christi haben großes Leid ertragen und müssen es auch heute noch erdulden. Aber auch durch Paulus spricht doch der Heilige Geist, der uns zuruft, die Herrlichkeit bei Gott ist viel größer als das persönliche Leid auf Erden. Mit menschlichen Vergleichen ist es immer solch eine Sache. Meist greifen sie zu kurz, aber ich versuche es trotzdem. Das Leiden einer Frau in der Stunde der Geburt ist nichts im Vergleich zu dem Glück, wenn das Kind erst auf der Welt ist und sie es in die Arme schließen darf. Ich durfte oft als Anästhesiepfleger Dienst in der Frauenklinik machen und hörte dort das Schreien und Wimmern der Frauen in ihren Venen. Venen, habe ich gesagt? Und sah deren Angst- und schmerzverzerrte Gesichter. Ich sah aber auch die glücklichen Augen der stolzen Mama, wenn sie oft Minuten später zärtlich leise den Neugeborenen auf ihrer Brust Koseworte zuflüsterte. Um diesen Augenblick des Glücks mit ihrem Kind genießen zu dürfen, nahm sie den Unbill der Schwangerschaft und der Geburt in Kauf. Genauso nehmen auch wir, die Jünger Christi, das Leid und die Verfolgung in Kauf angesichts der Errettung und der himmlischen Herrlichkeit, die uns erwartet. Das Leben kann man uns nehmen, nicht aber den Zugang zum Vater, den er uns in seinem Wort verheißen hat. Gottlose Menschen sagen, das sei ein billiger Trost. Auf den Himmel vertröstet zu werden, denn es kostet nichts. Es ist kein billiger Trost, denn Gott gab das Kostbarste, was er hier auf Erden hatte, seinen Sohn in den Tod, damit wir, die Gläubigen, eine Hoffnung, eine selige Zukunft haben. Und wenn er das Kostbarste gab, wie sollte er nicht auch sein Wort an uns erfüllen? Gott lügt nicht. Demzufolge haben wir nicht nur eine Hoffnung auf eine zu erwartende Herrlichkeit beim Vater, sondern es ist für den Gläubigen eine Gewissheit, eine Tatsache, die sich erfüllen wird. Dazu die Verse 22 bis 25. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in den Venen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern wir auch selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft jemand auf etwas, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Standhaftem Ausharren, heißt das hier in Vers 25. Was heißt das? Das heißt, bis zuletzt dabei bleiben. Die Stellung halten, heißt es im Krieg. Und genau da befinden wir uns doch. Im geistlichen Kampf. Der Feind will uns die Hoffnung rauben, er will uns entmutigen, so dass wir mit eingezogener Fahne wieder reumütig zu ihm zurückkehren und er uns wieder an die Leine, an die Kette der Sklaverei nehmen kann. Er will dir den Sieg Jesu über den Tod und der Sünde kaputtreden und dir die Freude am Herrn rauben. Dann heißt es nicht mehr freuet euch alle Zeit, sondern dann heißt es, leidet alle Zeit. Aber der Sieg Jesu ist Tatsache. Man muss das nur wissen und im Gedächtnis behalten. Standhaftes Ausharren bedeutet aber nicht, dass du nie zurückweichen wirst, sondern dass nach dem Zurückweichen wieder die alte Stellung aufgesucht und erkämpft wird, an der du stehen sollst, wieder zugewiesen wurde. Es gibt eine Definition über die Beharrlichkeit der Heiligen, die mir persönlich gefällt. Die Beharrlichkeit der Heiligen bedeutet, dass all jene, die wahrhaft wiedergeboren sind, durch Gottes Macht bewahrt werden und als Christen bis ans Ende ihres Lebens beharren werden. Und dass nur diejenigen, die bis ans Ende beharren, wahrhaft wiedergeboren gewesen sind. Ich will euch nicht langweilen, ich lese das trotzdem nochmal. Die Beharrlichkeit der Heiligen bedeutet, dass all jene, die wahrhaft wiedergeboren sind, durch Gottes Macht bewahrt werden und als Christen bis ans Ende ihres Lebens beharren werden und dass nur diejenigen, die bis ans Ende beharren, wahrhaft wiedergeboren gewesen sind. Wie lange müssen wir noch ausharren, bis die Erlösung kommt? Wir als wiedergeborene Christen werden bis zum zweiten Kommen Jesu in den Himmel, bis zur Entrückung also ausharren müssen. Und dann werden wir erlöst. Oder auch dein persönliches Ableben von dieser Welt beendet dein Ausharren. Was ist mit der Schöpfung, die doch auch still seufzt und auf Erlösung hart? Sie wird warten müssen, bis die Zeit anbricht, die das 21. Kapitel des Buches der Offenbarung beschreibt, wo die neue Erde und der neue Himmel beschrieben wird. Dann wird das Seufzen ein Ende haben. Ich komme zu den letzten Versen und somit auch zum Schluss. Unser Text sagt, der Geist tritt für die Heiligen ein. In den Versen 26 und 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt vor uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wer aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. In Vers 26 hören wir das dritte Mal davon, dass geseufzt wird. Die erste Erwähnung war in Vers 22, wo die Schöpfung seufzt und auf Erlösung wartet. Ebenso in Vers 23, wo es der Mensch Gottes ist, der entkleidet werden will und sich sehnlichst ein Leben mit dem Herrn wünscht. Dort, wo kein Streit, dort, wo kein Kampf mehr ist. Hier nun in Vers 26 seufzt der Heilige Geist selbst. Selbst Gott sehnt sich nach der Erfüllung, nach der Vollendung, die mit dem Erscheinen der neuen Erde und des neuen Himmels in Erfüllung gehen. Denn dort gibt es keine Sünde, dort gibt es keinen Tod mehr. Mit Hilfe des Heiligen Geistes wären wir alle in der Lage, im Glaubensleben schon weiter zu sein, als wir tatsächlich sind. Der eine mehr, der andere weniger. Trägheit, Unglaube, aber auch ungesühnte Sünde in unser Leben werfen uns immer wieder zurück und wir müssen Dinge wiederholen, denen wir schon entwachsen sein sollten. Der Heilige Geist weiß es, sieht es und eilt, wenn auch unter Seufzen, dem schwachen Christen zur Hilfe. Eines der größten Schwachpunkte unsererseits ist wohl das Vernachlässigen des aufrichtigen Gebetslebens. Denn selbst Paulus sagt, wir wissen nicht, wie vor Gott richtig gebetet werden soll. Wahrscheinlich, weil unser Gottesbild nicht dem wahrhaftigen Gott entspricht. Wenn Demut, Selbstverurteilung und Gottesfurcht sowie Liebe zu Gott dein Gebetsleben durchziehen, dann muss der Heilige Geist nicht immer wieder korrigierend eingreifen und nach Vers 27 für die Heiligen einstehen. Der unser Herzen erforscht, heißt es im letzten Vers. Du bist ja doch bewusst, dass Gott mehr von dir weiß als du selbst. Du kannst dir etwas vormachen, aber nicht im Erhalter deines Lebens. Du kannst vieles vergessen und verdrängt haben, aber der Erbauer deines Gehirns vergisst nichts. Und doch liebt Gott dich, obwohl du so bist, wie du bist. Und er liebt dich. Und weil er dich liebt, kam er als Retter in diese Welt, gerade um dich aufzusuchen, wer immer du auch bist. Was ist deine Antwort? Öffnest du dein Herz, deinen Verstand, deine Seele, um ihn, Jesus, einzulassen, ihn in dir mehr und mehr wirken zu lassen? Das wünsche ich mir für die Bekehrten und Unbekehrten, dass wir den Geist Gottes in und an uns wirken lassen, immer mehr wirken lassen, zur Verherrlichung des Vaters, in Jesu Namen. Amen. Ja, Herr, das ist ein Gebet, das von Herzen kommt, Herr, dass du in uns mehr Raum gewinnst, dass du in uns mehr Handlungsfreiheit hast, dass wir dir nicht immer wieder neu in den Arm fallen, immer wieder dich hindern, das zu bewirken, dass du in deiner Liebe, in deiner Güte und Barmherzigkeit in uns und an uns wirken willst. Herr, wir möchten dir unser Leben immer wieder neu geben. Fast tagtäglich sollten wir daran denken, Herr, dass du doch unser Leben führen solltest. Und Herr, hilf doch, dass es auch tatsächlich so ist. Hilf doch, dass wir tatsächlich mehr und mehr Herzenstüren in uns öffnen, dass du mehr und mehr Räume in uns durchschreiten kannst, auf dass unser Leben dir mehr und mehr gehört, auf dass der Vater mehr und mehr dadurch verherrlicht wird. Herr, erbarme dich unser und unserer Gemeinschaft hier. Amen.